das Leben einen Streich gespielt hat. Es war halt eine Trennung vor kurzem da, aber gleichzeitig tickt die biologische Uhr und man denkt sich, ja, ich muss jetzt was machen. Ich kann mir jetzt nicht einen Partner suchen und nach einem Jahr zu ihm sagen, ja, und jetzt bitte hätte ich gerne ein Kind. Und das ist so, so unfair und wir können das einfach nicht nachvollziehen, warum das so ist und warum da nicht in den Köpfen der PolitikerInnen was passiert und dieses Vater-Mutter-Kind-Bild, was sich alle einbilden, dass wir das unbedingt dran festhalten müssen, warum man da nicht einfach moderner denken kann und den Lebensrealitäten einfach mehr entgegenkommt.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Heute bin ich mit einer ganz besonderen Gästin hier und zwar der liebsten Chrissy. Wir kennen uns privat, aber du bist heute professionell als Kinderwunschexpertin hier bei uns, denn du hast neben deinem wunderbaren Podcast Fertilicious arbeitest du ja auch hauptberuflich in einer Kinderwunschklinik. Magst du mal erzählen, was du so machst, wer du bist und ja, herzlich willkommen hier.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin die Chrissy. Wie die Leonie schon gesagt hat, ich arbeite in einem Kinderwunschzentrum und zwar schon seit über 13 Jahren mittlerweile.
Boah, das ist so. Ja. Wir kennen uns ja auch schon urlange.
Voll, das sind sicher jetzt auch schon 6 Jahre oder so in Summe. Ja,
voll, ja. Genau. Damals hast du auf jeden Fall auch schon dort gearbeitet und ich fand es damals schon sehr spannend, was du machst. Aber was ist genau deine Tätigkeit?
Also ich bin die Marketingleitung im Kinderwunschzentrum an der Wien und es ist so, dass einfach über so, so viele Jahre man natürlich, selbst wenn man jetzt nicht Ärztin ist oder in der Pflege arbeitet, man einfach sehr, sehr viel über das Thema natürlich lernt, sehr, sehr viele Gespräche hat zu dem Thema und natürlich dann auch im privaten Umfeld mit Leuten über das Thema spricht und dann irgendwie merkt, ui, da ist ja einiges an Unwissen da oder an Falschwissen. Und das war dann eigentlich der Grund, warum ich mit meiner Kollegin, der Nadja, die bei uns Hebamme ist, dazu gekommen bin, dass wir gesagt haben, hey, jetzt machen wir einen Podcast und zwar privat, weil in der Arbeitszeit geht sich das nicht aus. Und genau, haben das einfach gegründet, um ein bisschen aufzuklären und Menschen abzuholen, dort, wo sie halt gerade auf ihrer Reise stehen. Und ja, läuft sehr gut bis jetzt und das Interesse ist sehr groß.
Ja, also hört auf jeden Fall bei oder zu Fertilicious rein. Wir haben nämlich vorhin gesagt, so sagt man bei oder zu und das gibt es anscheinend einen kleinen Ding. Du sagst immer bei und deine Kollegin sagt immer zu Fertilicious.
Genau, ganz unbewusst.
Ja. Auf jeden Fall hört rein, wenn ihr da mehr Informationen natürlich haben wollt. Was wir natürlich auch dazu sagen wollen, diese Folge ist nicht gesponsert von der Kinderwunschklinik. Du bist hier als private Freundin eigentlich von meiner Seite und wir machen diese Folge einfach deswegen, weil es ein Thema ist, bei Kinderwunsch, da kommt man ja nicht dran vorbei. Ob man sich dafür oder dagegen entscheidet, es ist auf jeden Fall mal Thema im Leben von fast jedem Menschen. Und aber in die Kinderwunschklinik sozusagen, da kommen ja Menschen dann zu einem gewissen Punkt. Was würdest du sagen, ab welchem Punkt stehen denn die Paare bei euch und was sind so die ersten Fragen und welche Sorgen tragen die eigentlich mit sich?
Also man kann ganz allgemein sagen, dass die Paare so nach 1 bis 2 Jahren des erfolglosen Bastelns im eigenen Heim, sage ich jetzt einmal, auf natürlichem Weg natürlich, zu uns kommen und sich dann einfach mal beraten lassen bei einem Online-Webinar oder sie rufen mal an und fragen, wie das so abläuft, was man von ihnen braucht. Und in der Regel werden viele auch schon vom Gyn oder von der Gyn zu uns geschickt, weil da vielleicht schon eine Auffälligkeit da war oder irgendwas gefunden wurde bei den Hormonen zum Beispiel oder Eileiterverschluss vielleicht diagnostiziert wurde. Das heißt, das ist so der Rahmen, wo die Leute dann mal zu einem Erstgespräch zu uns kommen. Ja, was dann die Fragen und Sorgen und Ängste betrifft, ist es so, dass natürlich diese Paare jetzt nicht zu uns kommen und so sagen, ja, holla da roh, jetzt machen wir Kinderwunschtherapie und alles super, sondern die haben schon einen langen Leidensweg hinter ihnen. Die sind schon Monat für Monat irgendwie mit negativen Tests konfrontiert gewesen und man muss das schon irgendwie in Betracht ziehen, dass die natürlich schon mit einer psychischen Belastung einfach kommen. Das heißt, das ist jetzt nicht so easy going für die, sondern das ist einfach ein Schritt, vor dem sich viele fürchten, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber den viele rausschieben, weil man hofft natürlich Monat für Monat, aber jetzt wird es klappen und na, das ist jetzt unser Glückszyklus und so weiter.
Ja, die Enttäuschung ist sicher jedes Mal groß. Also entweder wenn man zum Beispiel die Periode bekommt oder wenn der Test halt negativ ist. Ich glaube, die Enttäuschung kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist irgendwie auch ein schmerzhafter Prozess, wenn das halt über ein Jahr teilweise geht. Also, ja.
Ja, man ist da in so einer Achterbahn der Gefühle drinnen zwischen, boah, ich bin urtraurig und am Boden zerstört, weil der Test negativ war. Aber eine Woche später teste ich schon wieder vielleicht mit Urintests, wann mein Eisprung kommt. Mhm. Und die Hoffnung fängt schon wieder an zu wachsen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum oft viel mehr Zeit vergeht, als vergehen sollte, bis man zu uns kommt. Jetzt weil man
muss ich mal reinfragen. Diese Tests, weil du gerade gesagt hast, man kann den Urintest für den Eisprung machen, das kann man sich einfach bei der Apotheke holen, weil wir kriegen ja oft dann auch so Fragen nach den Folgen gestellt. Jetzt habe ich mir vorgenommen, heute ganz genau aufzupassen, damit ich gleich alles abfrage, damit ich dich danach nicht konfrontieren muss. Man kann euch natürlich auch schreiben. Wir verlinken dann alles wie immer in die Shownotes. Aber das heißt, die kann man sich in der Apotheke holen.
Genau, gibt es in der Apotheke oder auch beim DM oder Bipa in den Drogerien.
Mhm.
Und das ist im Endeffekt ein ganz einfacher Pipi-Test sozusagen. Mhm. Also man pinkelt drauf und sieht halt, ist schon ein Anstieg von dem LH, also von diesem Hormon, das dann den Eisprung auslöst, da.
Mhm.
Und oft ist das eh schon so mit Smiley sozusagen, gleich wie bei Schwangerschaftstests, dass man halt entweder einen traurigen oder neutralen oder dann eben einen lachenden Smiley hat, wenn der Eisprung kurz bevorsteht und dann ist es Zeit zu herzeln sozusagen.
Schön ausgedrückt. Ich habe noch eine Frage, weil du vorhin auch schon noch von den Hormonen geredet hast und auch wegen den Eileitern. Würdest du sagen, das sind die klassischen Probleme, mit denen die Leute zu euch kommen, weil, oder, ja, ich meine, du hast jetzt zwei Themen auch angesprochen, die sehr, ja, für Frauen eben stehen, aber es ist ja sicher auch nicht immer die Frau schuld, sondern wahrscheinlich 50-50 oder wie so die Erfahrungswerte?
Ja, es ist tatsächlich so, dass in 2/3 aller Fälle der Grund an der männlichen Fruchtbarkeit liegt, sprich…
It's shocking for me, nein, ich wusste das leider schon, deswegen wollte ich das jetzt gerade aus dir rauskitzeln, weil das ist ja so ein Mythos, zu den Mythen kommen wir ja noch, aber magst du da noch ein bisschen was erzählen, weil das ist ein Thema, mit dem ich schon auf Instagram mit Leuten gestritten habe, weil Leute immer zu mir sagen, naja, aber du bist jetzt schon 35 plus und dann und Kinderdings und ich so, ja, aber es ist nun mal so, dass die meistens auch an der männlichen Fruchtbarkeit liegt, nicht nur an mir.
Absolut.
Also, oder einer weiblichen.
Ja. Absolut, das ist uns auch ganz, ganz wichtig aufzuklären. Wir sagen das auch gefühlt in jeder Folge so, wenn ihr auf Ursachenforschung geht, dann ist der First Step das Spermiogramm, die Samenanalyse.
Wo kann man das machen, für alle, die das nicht wissen?
Da kann man entweder ins Labor gehen, dann braucht man aber eine Überweisung dazu von zum Beispiel Urologen oder vom Hausarzt, manche stellen es auch aus.
Mhm.
Dann wird von der Kasse ein Teil übernommen, dann kostet so 50 Euro.
Mhm.
Ich würde da darauf achten, in ein Labor zu gehen, das viel Erfahrung damit hat, die dann wirklich auch die Parameter schon so anschauen, dass es wirklich einen Sinn auch hat. Oder man sagt, okay, man investiert halt gleich die circa 150 Euro sind es und geht in ein Kinderwunschzentrum und macht es dort halt als Privatleistung, aber weiß dann halt auch, okay, die schauen schon genau alles so an, dass man es wirklich für die Fruchtbarkeit dann auch auslegen kann, das Ergebnis.
Naja, sehr, sehr wichtig. Also ich glaube halt vielleicht auch da vorab, vielleicht wenn man basteln möchte und merkt, okay, es funktioniert nicht, vielleicht, dass man das als ersten Step macht.
Absolut, also das ist auch unsere Empfehlung.
Mhm.
Wer ein super, super Streber sein möchte und sagt, okay, ich will einfach vorzeitig schon was abfangen, dann würde ich dem Paar empfehlen, okay, wenn der Kinderwunsch ein Thema ist und wenn man sagt, man setzt die Verhütung ab, naja, dann kann man ja schon bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen auf jetzt der weiblichen Seite sagen, hey, ich würde gerne einen Hormonstatus machen mit Anti-Müller-Hormon, ganz wichtiges Stichwort, das Anti-Müller-Hormon.
Ich habe den gemacht, ja.
Gibt Auskunft über die Eizellreserve.
Ich habe eine gute Eizellenreserve.
Yay!
Ich bin sehr stolz darauf gewesen, wie ich das gehört habe, war ich so, yes! Das war letztes Jahr, deswegen
sehr
war für
gut.
mich ein wichtiger Punkt. Aber ich finde, das ist halt, du sagst, du sprichst da ja auch was an, ich meine, ich bin ja jetzt 35, ich mache mir ja schon Gedanken darüber, weil ich eben nicht jetzt in einer Situation bin, wo ich jetzt sofort schwanger werden kann und möchte. Und ich weiß auch, dass es bei mir zu Komplikationen führt, weil bei mir sind die Hormonwerte nicht ganz korrekt. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, wo ich sage, okay, das habe ich damals gemacht, da war ich noch Single. einfach um safe zu sein und auch mich ein bisschen psychisch zu entlasten.
Ja, absolut. Also es nimmt insofern ein bisschen Druck raus, dass wenn ich sage, okay, ich mache das vielleicht ab dem 30. Lebensjahr alle 2 Jahre, ja, so wie eine klassische Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Und dann kann man einfach schon sehen, ist man mit seiner Eizellreserve in einem Bereich, der voll normal ist für sein Alter?
Ja.
Ist man vielleicht sogar drüber und hat gute Karten bekommen vom Schicksal? Mhm. Oder hey, bist du mit 30 eigentlich schon in einer Range, wo du nicht sein solltest? Mhm. Und dann kann man sich halt vorzeitig überlegen, den Kinderwunsch nach Möglichkeit natürlich früher zu realisieren.
Ja, zu dem kommen wir heute auch noch. Ich würde mich aber jetzt noch interessieren, wie ist dann euer Weg? Also die Paare sind dann bei euch. Man muss auch dazu sagen, wir reden hier heute auch über gleichgeschlechtliche Paare. Dazu aber später ein bisschen mehr. Die Frage kommt eher zum Schluss, würde ich sagen. Oder halt in der Mitte. Ja, wie ist dann der Weg? Also wie ist auf jeden Fall auch der emotionale Weg? Weil ich meine, du hast schon angesprochen, da ist schon sehr viel passiert. Kommen nach 1-2 Jahren, da ist schon viel Frustration, vielleicht auch schon kriselt in der Beziehung genau deswegen. Ich meine, das wird dir wahrscheinlich nichts Unbekanntes auch sein, weil das ist halt einfach ein Thema. Das geht an die Substanz. Und wie begleitet ihr dann weiter?
Ja, also es ist so, dass wir natürlich, abgesehen von den ganzen medizinischen Themen, die wir fürs Erstgespräch brauchen, eben Befunde, was wir gerade schon angesprochen haben, Hormonstatus, Spermiogramm natürlich, das braucht man fürs Erstgespräch, um einfach eine fundierte Aussage treffen zu können. Also ich kann nicht die Paare ohne Befunde herholen und ihnen sagen, ja, wir könnten A, B, C, D, E machen, aber ohne Befunde können wir ihnen noch nicht sagen, welche Methode in ihrem Fall sinnvoll ist. Das heißt, das ist mal so die medizinische Seite, dass man dann gemeinsam individuell eine Behandlung sich überlegt, natürlich auf die Wünsche vom Paar auch eingeht, wie invasiv, das ist jetzt ein blödes Wort, weil es ist auch die IVF, nicht so invasiv, wie manche denken, aber wie weit will man gehen? Manche sagen zum Beispiel, boah, ich will gleich in die IVF, ich will gleich die besten Chancen für mich haben, und andere sind da ein bisschen so,
magst
ui.
Du das ganz kurz nur ein bisschen erläutern für all jene, ja, die vielleicht noch nicht von den Begriffen gehört haben?
Ja, sorry, man merkt, ich bin da ziemlich drinnen in meiner Sprache. Also die IVF ist die Abkürzung für In-vitro-Fertilisation und auf Deutsch sozusagen ist es die künstliche Befruchtung, wo man eben außerhalb des Körpers Eizelle und Samenzelle im Labor miteinander verschmelzen lässt und dann den Embryo zurückgibt. Und das ist eigentlich, was die Kinderwunschtherapie betrifft, die allerhäufigste Methode, die angewandt wird weltweit.
Okay.
Aber wenn ein Paar natürlich sagt, boah, das ist mir zu unnatürlich, ich will einmal möglichst kleine Steps machen und ich will vielleicht einmal nur den Eisprung medikamentös auslösen oder ich will vielleicht mal nur eine Insemination, also das Einspülen vom Samen probieren, da muss man halt einfach in der Aufklärung schauen, okay, ist da einfach eine gewisse medizinische Gegebenheit da, dass ich sagen kann, okay, wir starten langsam.
Mhm.
Oder sehe ich bei dem Paar, naja, wenn ich denen jetzt eine Insemination anbiete, ist das voll unseriös, weil er hat zum Beispiel so einen auffälligen Samenbefund, dass das mit einer Insemination nie klappen könnte. Also da ist einfach wichtig, ein bisschen so dieses Mittel zu finden aus, was ist der Wunsch des Paares, aber was ist halt medizinisch auch sinnvoll.
Ich habe jetzt 2 Fragen. Die eine Frage ist, ich sage sie vielleicht hintereinander, dass wir nicht zu viel auf einmal haben. Die eine Frage ist nämlich, was die Samen betrifft. Hast du das Gefühl, dass sich da was in den letzten 13 Jahren, in denen du arbeitest, was verändert hat? Weil wir stoßen immer mehr auf Studien, dass da zum Beispiel, ich weiß nicht, die Samen langsamere Schwimmer sind, dass sie viel gestaltet sind im Sinne von, dass sie, wie soll ich sagen, 2 Schwänze haben zum Beispiel oder irgendwie einfach gar keinen Schwanz. Was ist so da deine Information aus einer Kinderwunschklinik?
Ja, also ich muss sagen, in den letzten 13 Jahren jetzt sicher nicht so ein gravierender Unterschied, aber wir kriegen natürlich auch, die Studien laufend rein und es gab jetzt letztes Jahr wirklich erst eine ganz, ganz große globale Studie zum Thema Samenqualität der letzten 50 Jahre im Vergleich.
Ah ja.
Und da sieht man halt wirklich, dass sich die Werte drastisch reduziert haben, also ins Negative, was jetzt die Anzahl betrifft, was die Beweglichkeit betrifft und wie du gesagt hast, die Ausformung, also wie sie aussehen, ob sie vielleicht 2 Schwänze, 2 Köpfe haben.
Ja.
Und das hat natürlich mit unserem Lebenswandel teilweise auch zu tun. Also die moderne Gesellschaft, sei es jetzt ja Klassiker Rauchen natürlich,
ja.
Alkohol, Ernährung, mangelnde Bewegung, das sind leider alles Faktoren, die wirklich auf die Samenqualität einen Einfluss haben. Man will das oft dann nicht so hören und denkt sich, naja, das ist halt so. Aber was Männer teilweise erreichen können, wenn sie mit dem Rauchen aufhören und 3 Monate später zum Kontrollspermiogramm kommen und auf einmal sind da statt 0% vorwärts schwimmenden Samenzellen 40%. Und das sind genau die, die wir wollen. Das sind die, die den Weg an ihr Ziel finden und die befruchtungsfähig sind. Und das ist schon sehr krass, wie sich das verändert hat.
Vielleicht greifen wir jetzt hier vielleicht gleich eine kleine Mythos- oder Fehlinformation auf. Was hat das Handy mit dem Sperma zu tun? Weil das wurde ja ganz oft gesagt, nur nicht das Handy bei der Hosentasche, nur nicht den Laptop auf die Schoß. Gibt's da ein Go, dass das nicht stimmt? Bitte.
Ja, es gibt immer wieder Studien zu den wildesten Themen, also auch natürlich zu dem Thema Sitzheizung und so weiter. Das sind so die Dauerbrenner. In Wirklichkeit ist es so, die Menge macht das Gift. Wenn ich jetzt natürlich mein Handy in der Hose 24/7 einstecken habe, dann wird die Strahlung einfach was mit meinem Körper generell machen.
Mhm.
Auch wenn es da jetzt vielleicht noch nicht so große Studien gibt. Aber dasselbe ist es auch beim Thema, ich sage jetzt mal Rennradfahren.
Wenn ich ein
Rennradfahrer bin, der 3 Stunden am Tag über die Donauinsel flitzt und trainiert und ständig ist mein Hoden in einer engen, heißen Hose, wo es reibt, dann wird das sich auf die Temperatur im Hoden negativ auswirken. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich fahre in der Woche 2 Stunden mit dem Fahrrad, dann macht es wiederum nichts. Also
ich liebe gerade, dass du das hier sagst. Das entschärft diesen Trend von diesen Rennrädern ein bisschen in meinem Kopf. Die sind jetzt ein bisschen weniger attraktiv mit ihren heißen Hoden. Sorry, aber ja, finde ich sehr spannend. Wir kommen ja noch dann zu ein paar mehr Mythen. Die zweite Frage, die mir aber gekommen ist, weil du hast schon gesagt, okay, 150 € kostet das Spermiogramm und so weiter. Das ist ja auch ein sehr teurer Step, in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Aber ich habe irgendwann mal gehört, vielleicht ist das auch eine Fehlinformation, dass man in Österreich zumindest bis zu einem gewissen Alter Unterstützung bekommt. Ist das korrekt?
Ja, das ist richtig. Es gibt den österreichischen IVF-Fonds. Das ist jetzt ganz allgemein gesprochen einfach ein Fördertopf, wo teilweise von den Krankenkassen was reingezahlt wird und vom Familienausgleichsbund oder Lastenausgleichsbund heißt der, glaube ich. Und wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, dann kann man bis zu 4 Versuche unterstützt werden mit 70% der Behandlungskosten. Und das ist wirklich nicht wenig, dass man statt, ich sage jetzt mal, eine private IVF kostet mit Medikamente zwischen 4.000 und 5.000 €. Wenn ich jetzt vom Fonds einen Support bekomme, naja, dann bin ich bei circa 1.200 € mit den ganzen Medikamentenkosten.
Ja.
Und wenn man jetzt rechnet, dass es in der Regel natürlich nicht gleich beim ersten Mal funktioniert, sondern vielleicht erst beim zweiten, dritten Mal, dann ist das finanziell natürlich ein gewaltiger Unterschied.
Wie ist das Höchstalter dafür? Magst du das vielleicht auch noch kurz sagen?
Ja, also bei der Frau ist es 40 Jahre und bei der Partnerin oder beim Partner, je nach Beziehung natürlich, ist es 50 Jahre.
Ah ja, verstehe. Danke für die Information, das finde ich sehr wichtig. Aber wir kommen jetzt zu den Fehlinformationen und Mythen. Welche begegnen dir da immer wieder bei den Kinderwunschbehandlungen? Also ich meine, du wirst wahrscheinlich sehr viel hören. Wir haben jetzt schon was angeschnitten, Sitzheizung, heiße Hoden, wie wir es jetzt keck nennen werden. Die sind auf jeden Fall definitiv, das ist keine Fehlinformation. Also achtet auf die perfekte Temperatur. Aber was gibt es für Mythen?
Ja, also Mythos Nummer 1, den ich mitgebracht habe, ist, IVF klappt sofort, beziehungsweise IVF klappt immer. Es ist halt so, dass wenn die Paare dann zu uns kommen, wir haben ja vorher schon drüber geredet, die haben schon einen Weg hinter sich, die haben schon ein Backerl zu tragen.
Ja.
Und wenn die dann zu uns kommen, dann geben sie so ein bisschen die Verantwortung ab, was auch gut ist, weil das nimmt ihnen auch ein bisschen einen Druck. Wir haben auch immer wieder, es ist jetzt natürlich nicht ein Löwenanteil, aber Paare, die in der Wartezeit aufs Erstgespräch einen positiven Test haben und anrufen und sagen, oh, ich habe jetzt positiv getestet und ist vielleicht ein Zufall, aber vielleicht ist einfach Druck abgefallen in dem Moment.
Ich wollte gerade sagen, der Stress ist schon ein großer Faktor, oder? Was sagst du da?
Ja, also beim Stress ist es so, dass ich sagen würde, der Stress als alleiniger Faktor für unerfüllten Kinderwunsch ist ganz, ganz selten. Also dass es jetzt nur am Stress liegt, kann ich nicht bestätigen. Aber natürlich, man muss sich den Stress anschauen. Habe ich jetzt einen gesunden, positiven Stress in der Arbeit, den ich immer wieder gewohnt bin? Oder habe ich vielleicht on top zum Kinderwunschstress, der sich natürlich von Monat zu Monat auch multipliziert, vielleicht auch schon so in meinem Alltag einen chronisch belastenden Stress, der sich natürlich dann negativ auf meinen Hormonhaushalt auswirken kann. Und dann hört man noch so aus dem Umfeld den Klassiker, na entspannt euch doch und erfahrt einmal auf Urlaub die gut gemeinten Ratschläge. Und das hilft in dem Moment auch nicht, weil man kommt dann in diese Spirale, okay, jeder sagt mir jetzt, Stress ist schlecht für meine Fruchtbarkeit. Das heißt, ich darf mich nicht stressen. Und das stresst wiederum. Und ja, also es ist auch definitiv ein Mitfaktor, alleiniger, wie gesagt, sehr, sehr selten, aber spielt schon eine Rolle, ja.
Ja, und was sind die anderen Mythen, die du uns da mitgebracht hast?
Ja, ich habe zum Beispiel auch noch mitgebracht, dass die IVF unnatürlich ist und zu Fehlbildungen beim Kind führen kann.
Ah ja.
Das ist tatsächlich auch nicht so. Es ist so, dass die IVF mittlerweile seit weit über 30 Jahren eine etablierte Methode ist, die sicher ist, die in Österreich zum Beispiel über 22.000 Mal pro Jahr angewandt wird. Man weiß aus Studien, dass die Fehlbildungsrate oder auch Fehlgeburtenrate nach einer IVF-Behandlung leicht erhöht ist. Ich glaube, es sind um die 3-4%. Das liegt aber nicht an der IVF an sich, also an der Methode, sondern daran, dass einfach die meisten Paare, die eine IVF machen, schon im höheren Alter sind und da einfach schon genetische Defekte bei den Ei- und Samenzellen auftreten und die dann halt dazu führen, dass die Natur sagt, na, das wäre leider nicht gesund.
Ja. Eigentlich arg. Es ist eigentlich traurig dann, weil man fängt ja, ich weiß es ja von Freunden auch so, das Kinderwunschthema schiebt sich halt immer weiter auch nach hinten in unserer Gesellschaft. Ist vielleicht auf der einen Seite dem geschuldet, dass wir halt auch viel mehr Menschen haben, die höhere Bildungsgrade einsteigen und eben sich auf Bildung und Karriere mal konzentrieren müssen, weil du brauchst ja auch eine gewisse finanzielle Stabilität. Oft um ein Kind großzuziehen, vor allem ist das immer so im Kopf auf jeden Fall, na, ich möchte noch das erreichen, ich möchte noch diese finanzielle Stabilität. Und das schiebt sich ja dann nach hinten gleichzeitig natürlich. Die Qualität nimmt zum Teil, nicht von allen, aber auch schon sicher zum Teil halt einfach ab. Es ist halt schon etwas, mit dem man kalkulieren muss. Es wird ja auch, umso älter man wird oder umso jünger man ist, ist es eine Risikoschwangerschaft dann auch.
Ja, absolut. Also das ist was man natürlich immer mit bedenken muss. Und ja, wir haben unsere Gesellschaft und wie sie sich entwickelt hat, aber leider die Biologie hat da nicht mitgehalten und es ist nach wie vor so, auch wenn es veraltet ist, dass ich eigentlich mit 16, 17, 18 Jahren die beste Zeitspanne hätte, um ein Kind zu bekommen oder sagen wir Anfang der 20er Jahre selbst noch. Es war halt von der Natur nicht so vorgesehen, dass wir erst Ende unserer 30er Kinder bekommen. Aber ja, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Da wird die Evolution uns nicht so schnell unter die Arme greifen.
Irgendwie fucking unfair. Ja. Evolution, come on, ein bisschen schneller hier.
Ja.
Gibt es noch einen Mythos, den du mir mitgebracht hast?
Ja, ich habe auch noch dabei, nach einer Kinderwunschbehandlung wird man ja nur mit Zwillingen schwanger.
Ah ja, da habe ich aber eine lustige Geschichte. Mhm. Ich habe in meinem Umfeld jetzt ich habe so viele Zwillinge, also wo ich gehört habe, dass die Zwillinge bekommen haben. Ich habe mir dann gedacht so, nimmt das einfach generell zu? Gibt es da was? Weil du sagst, es ist ein Mythos, dass es bei euch mehr ist.
Ja, also zum Allgemeinen weiß man halt, also ich weiß nur, dass familiär es sein kann, dass wenn zum Beispiel die Uroma, Oma, Mama Zwillinge hatte, dass man einfach eine Tendenz hat, selber Zwillinge zu bekommen. Warum es jetzt wirklich dann in der Gesellschaft öfter auftritt.
Vielleicht auch bin ich biased, weil ich es einfach überall schon sehe.
Genau, voll.
Ja, ich finde es voll süß. Ich finde einerseits, es hört sich immer sehr anstrengend an. Also ich weiß nicht, vielleicht hört das ja eine Zwillingsmama, ein Zwillingspapa. Ja, respect to that. Gleichzeitig ist es auch cool, weil sie wirklich alles gleich abschließen. Also es ist halt, du bist
voll
mit einem Wisch
gleich erledigt.
Zwei
Aber
Kinder durch.
Natürlich höchsten Respekt, wie du sagst, vor allen Zwillingseltern, weil es ist halt alles doppelt. Und man ist schon mit einem Kind teilweise gerade am Anfang überfordert, wenn man da das erste Mal eben ein Kind hat und großzieht und dann hat man das Ganze doppelt. Ja. Wenn das eine mal schläft und man sich denkt bei einem, boah, jetzt habe ich endlich mal eine Stunde, dann ist vielleicht das zweite gerade wach. Also nicht so ohne, aber wie gesagt, wichtig zu sagen, bei der IVF, wir unterliegen hier auch sogar in Österreich ganz genauen Richtlinien, wann wir einen Embryo zurückgeben dürfen und wann zwei zum Beispiel. Das heißt, wenn jetzt eine junge Frau mit 35 zum Beispiel eine IVF macht, erster Versuch, never ever dürften wir ihr zwei Embryonen einsetzen. Wenn aber eine 40-Jährige kommt, die schon ihren dritten, vierten Versuch hat, dann muss man einfach sozusagen die Erfolgschancen damit ein bisschen steigern. Aber wir würden jetzt nie auf Verdacht quasi eine Zwillingsschwangerschaft provozieren wollen.
Darf man sich aber Zwillinge wünschen?
Ja, das ist tatsächlich oft der Wunsch, aber auch hier ist es so, dass wir uns da wirklich streng dran halten, weil es ist schon so, dass es auch die Vorgabe gibt vom Rechtsrahmen her, dass man diese Single Embryo Transfer Rate wirklich hochhalten soll. Und das hat sich auch super ausgewirkt, eben dieser IVF-Fonds, über den wir geredet haben, der bringt jährlich einen Bericht raus. Und ich glaube, die Mehrlingsschwangerschaftsrate hat sich allein in den letzten 10 Jahren um über 10% reduziert. Also wir hatten damals zum Beispiel 12%, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht auswendig, aber jetzt sind es 4%. Also,
das ist sehr gut.
Okay. Ja, und das ist auch wichtig, weil es ist eine Risikoschwangerschaft unterm Strich.
Ey, habe ich einmal gerade gedacht, so, dann hey, vielleicht gleich mal zwei, dann hat man das alles erledigt. Gut, aber gibt es noch einen Mythos, sonst komme ich mit meiner nächsten Frage. Hast du noch an?
Ja, also wir haben schon kurz drüber gesprochen, aber ich will es trotzdem nochmal sagen, das Thema Männer sind immer fruchtbar und es liegt immer an der Frau. Einfach nochmal als Message, hey, es ist nicht so, 2/3 aller Fälle liegt der Grund an der Samenqualität und bitte,
ich liebe das einfach
ein Spermiogramm tut nicht weh, im Gegenteil.
Es kann Spaß machen.
Und sollte echt der erste Step sein. Also.
Dann jetzt eine freche Frage zum Spermiogramm. Ist es wirklich so, dass die in so eine Kabine gehen müssen? Das ist zu gut. Ist es den Männern unangenehm?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben spezielle Samenabgaberäume, die sind auch wirklich gut abgeschirmt. Wir haben zwei davon, dass man nicht das Gefühl hat, so, oh Gott, der Nächste sitzt schon draußen, ich muss mich jetzt beeilen.
Ja.
Das Ganze ist nicht so, wie man sich's vorstellt, mit Aktbildern an der Wand und Pornoheften und so, sondern eigentlich ganz clean. Wir haben einen Monitor, wenn jetzt jemand sagt, er braucht audiovisuelle Unterstützung. Mhm. Und die meisten eigentlich, ja, die gehen rein und erledigen das einfach, genau. Aber du hast schon welche, gerade an dem Tag, wo die Eizellen entnommen werden, brauchen wir ja auch die frischen Samenzellen.
Ja.
Und für viele ist es dann so, oh Gott,
jetzt
das ist jetzt die Abgabe meines Lebens.
Ja.
Und da muss ich jetzt gut performen quasi. Und dann merkst du, okay, die brauchen vielleicht länger, die haben vielleicht mehr Schwierigkeiten dann mit der Abgabe. Also ganz unterschiedlich, je nach Typ.
Jetzt da eine blöde Frage vielleicht hinten nach. Wann ist die Spermaqualität am besten für die Abgabe? Weil da muss man ja wahrscheinlich, weil ich habe irgendwann mal gehört, dass man jeden zweiten Tag Sperma sozusagen produzieren sollte, weil dann sind sie frischer, als wenn sie ständig so in den heißen Hoden herumliegen.
Genau, also wir sagen immer zu den Männern, dass sie vor der Abgabe circa 2 bis 7 Tage Karenz halten sollen. Das heißt, nicht weniger als 2, aber auch nicht mehr als 7. Und das ist so das Zeitfenster, wo man sagt, okay, da sind sie einfach von der Qualität am besten.
Das sind auf jeden Fall die Fragen, die wir beantwortet haben wollen hier. Jetzt gibt es aber eine Frage, die vor allem auch für die lesbischen Pärchen ist, aber eben auch für alleinstehende Frau. Gibt es da einen Unterschied zwischen dem Umgang mit heterosexuellen Paaren, lesbischen Paaren oder eben alleinstehenden Frauen? Und wie ist das in Österreich?
Also die Antwort ist ja und nein.
Sehr gut.
Nein, deswegen, weil wir sagen, okay, egal wer zu uns kommt, unabhängig von Gender oder wen diese Person liebt, wir wollen alle auf Augenhöhe und professionell auf dieser Reise begleiten und nicht irgendwem das Gefühl geben, ja, du kriegst jetzt von uns extra Würstel oder wir behandeln dich irgendwie besser als wen anderen.
Ja.
Das wollen wir keinesfalls. Und deswegen aber ja. Weil wir schon auch gemerkt haben, damals 2015, als das Fortpflanzungsmedizingesetz novelliert wurde und für lesbische Paare eben die Samenspende erlaubt wurde, das war ja davor nicht möglich, dass ich damals, also ich war damals auch im Parlament live, als das entschieden wurde, und ich bin dort gesessen und habe mir gedacht, okay, was bedeutet das jetzt für uns in der Praxis, wenn jetzt in 2, 3, 4 Wochen das erste lesbische Paar vor der Tür steht? Dann kann ich denen nicht denselben Vertrag geben wie den Heteropärchen, wo drauf steht, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr. Dann brauche ich ausgiebige Beratung, was das Thema Samenspende betrifft. Das heißt, wir haben eigene MitarbeiterInnen, die sich um das Samenspendeprogramm bei uns kümmern, weil wir rekrutieren die selber und testen die selber in Österreich. Und natürlich auch rechtliche Dinge, die auf ein normales Heteropärchen jetzt gar nicht so zukommen.
Frage zum Samenspender. Ihr rekrutiert, das heißt, man kann sich bei euch melden und sagen, ja, ich würde gerne mal einen Samen spenden. Wie viele sind in so einer Samenspenderkartei? Sind das sehr viele?
Ja.
Gibt es so beliebte Modelle? Darf man sich das Modell aussuchen? Ich habe laute Zusatzfragen hier.
Ja, also es ist so, dass wir so Pi mal Daumen zwischen 40 und 50 aktive Samenspender immer im Programm haben. Das klingt jetzt im ersten Moment urwenig.
Ja, aber die werden ja wieder abgedreht, damit genau, wir nicht eine Überpopulation von einem Typen
so
haben.
So ist es, genau. Also wir sind auch rechtlich begrenzt darauf, dass ein Spender in maximal 3 Familien Kinder zeugen darf. Dann wird er für weitere Familien gesperrt. Natürlich Geschwisterkinder sind weiterhin möglich, weil da besteht ja nicht die Gefahr, dass sich die ineinander verlieben und Kinder miteinander bekommen. Also das ist eigentlich der Sinn hinter dem Ganzen.
Ja, Inzucht vermeiden.
Genau.
Sollte man in Österreich, ja, sage ich nichts dazu.
Gut. Und damit ist das halt mit diesen maximal 3 Familien super gut gewährleistet. Der massive Anteil unserer Spender ist der klassische mitteleuropäische Typ mit verschiedensten Haarfarben natürlich und verschiedenster Größe. Aber das ist so der Klassiker, der dann ausgewählt wird.
Ich kann mir vorstellen, so ganz klassisch sagen die meisten so über 1,80 groß. Haarfarbe bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob eher blond oder braunhaarig, aber so wahrscheinlich leicht muskulös, athletische. Ja, der Klassiker, den man sich halt wahrscheinlich auch als Partner wünscht irgendwo, wenn man jetzt heterosexuell denkt. Ich glaube, da geht halt der Wunsch einfach sehr nach einer normschönen Person, oder? Aber das ist bei euch wahrscheinlich dann nicht wichtig, oder? Ihr sagt, die Qualität muss stimmen, außer natürlich ein paar Parameter, wie zum Beispiel, dass das Aussehen dann halt so ein Pärchen matcht, oder?
Genau, also es ist jetzt natürlich nicht so, wie du sagst, wie bei der Paarsuche, dass man sagt, boah, ich suche mir da jetzt den schönsten Spender aus, ja, das Topmodel, ja, sondern bei Heteropaaren ist es tatsächlich oft so, dass der Spender ein bisschen an den zukünftigen Vater angepasst wird. Jetzt nicht unbedingt, weil die Paare sagen, ich will das meinem Kind verschweigen, aber weil es einfach nett ist, wenn man jetzt als Familie wohin geht und dann hat nicht bei einem schwarzhaarigen Pärchen, wo beide schwarze Haare haben, auf einmal das Kind blonde Haare und dann kommen immer blöde Fragen. Also die probieren ein bisschen das Kind, also den Spender halt für das zukünftige Kind anzupassen an den Vater. Bei den Regenbogenpärchen ist das natürlich ganz anders.
Also da darf man wünschen, was man möchte.
Die sind halt dann total so, ja, das Aussehen ist zweitrangig, uns ist wichtiger, dass die Person irgendwie offen ist oder kommunikativ oder musikalisch. Das heißt, die haben halt eher Ansprüche an den Charakter, während Heteropaare da halt ein bisschen mehr auf das Äußere schauen.
Das ist voll interessant, dass es da so einen Unterschied gibt.
Ja.
Aber jetzt kommen wir zu einer Frage, die sehr interessant ist, weil ich sie persönlich in meinem Umfeld in letzter Zeit auch thematisiert habe, das Thema alleinstehende Frauen. Weil ja, ein lesbisches Pärchen kann sich einen Samenspender suchen. Meines Wissens geht das als alleinstehende Frau in Österreich noch nicht. Hast du das Gefühl, da wird sich was ändern? Und was ist so dein Input dazu? Weil ich finde das ganz spannend. Hoppala. Ich habe nämlich mit einer Freundin geredet. Es ist ja in anderen Ländern möglich.
Ja. Es ist tatsächlich ein Armutszeugnis für Österreich, dass wir hier in Europa im Vergleich einfach Schlusslicht sind. Es gibt noch ein paar ganz wenige andere Länder, wo es nicht geht. Aber in den allermeisten europäischen Ländern ist es möglich, als alleinstehende Frau eine Samenspende zu bekommen. Ja, in Österreich ist es uns lieber, eine Frau geht in eine Bar, lässt sich schwängern und gibt dann an Vater unbekannt.
Ja, und holt sich vielleicht noch Chlamydien oder die Syphilis.
Genau, anstatt das irgendwie auf einem sauberen rechtlichen Weg zu machen. Ich finde es auch voll okay, wenn man zum Beispiel so wie in Deutschland sagt, es muss eine Garantieperson angegeben werden, sprich wenn mit der Mutter irgendwas passiert, muss einfach jemand dann für das Kind da sein. Sowohl halt nicht nur, was die Obsorge betrifft, sondern auch finanziell und mit Erbrecht und keine Ahnung.
Ja.
Das ist ja alles was, über das man diskutieren kann. Aber dass ich da so diskriminiere und einer alleinstehenden Frau, und das sind ja nicht irgendwie 21-Jährige, die sagen, boah, ich bin jetzt lustig, ich kriege jetzt allein ein Kind, sondern das sind ja Mitte, Ende 30-jährige Frauen, die voll im Leben stehen, die Karriere gemacht haben, die auch die nötigen finanziellen Mittel haben, die den familiären Rückhalt haben, und wo vielleicht halt einfach das Leben einen Streich gespielt hat. Es war halt eine Trennung vor kurzem da, aber gleichzeitig tickt die biologische Uhr und man denkt sich, ja, ich muss jetzt was machen. Ich kann mir jetzt nicht einen Partner suchen und nach einem Jahr zu ihm sagen, ja, und jetzt bitte hätte ich gerne ein Kind. Und das ist so, so unfair und wir können das einfach nicht nachvollziehen, warum das so ist und warum da nicht in den Köpfen der PolitikerInnen was passiert und dieses Vater-Mutter-Kind-Bild, was sich alle einbilden, dass wir das unbedingt dran festhalten müssen, warum man da nicht einfach moderner denken kann und den Lebensrealitäten einfach mehr entgegenkommt.
Ja, das habe ich jetzt noch eine kleine Anschlussfrage, weil das ergibt sich mir gerade. Ich habe ja mal mit einem schwulen Freund von mir, und ich sage absichtlich schwul, weil wir beide irgendwann mal gesagt haben, wenn wir beide mit XY Jahren noch nicht,
ja,
noch nicht in einer Beziehung sind und Kinder haben, dass wir das beide zusammen machen. Kann man das als alleinstehende Frau theoretisch machen? Muss man verheiratet sein um eine Kinderwunschklinik? Weil ich glaube, das ist eine wichtige Frage hier.
Ja, Co-Parenting ist prinzipiell natürlich eine Option, die man anstreben kann. Man muss in Österreich für die Kinderwunschbehandlung auch nicht verheiratet oder verpartnert sein. Mhm. Aber, jetzt kommt das Aber, ja, wenn man in Lebensgemeinschaft mit einer Person ist, dann muss man zum Notar gehen oder zur Notarin und einen sogenannten Notariatsakt aufsetzen. Das wurde eigentlich nur geschaffen zum Kindeswohl, nämlich dass da dann bei Paaren, die nicht verheiratet oder verpartnert sind, drinnen steht, okay, Elternteil 1 und 2 wird genau schriftlich festgesetzt, ja, mit eben allen, ja, Obsorge, erbrechtlichen Geschichten. Das heißt, man muss sich schon, wenn man das macht, einfach dazu bereit erklären, okay, wir sind jetzt nicht in einer Liebesbeziehung, aber mit allen Rechten und Pflichten werden wir für dieses Kind als rechtmäßige Eltern drinnen hängen.
Das finde ich einen wunderbaren Abschluss. Wir haben nämlich jetzt schon einige Minuten gequatscht. Ich würde sagen, wir machen einen Teil 2 und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.
Ciao.